Liebe Mitbrüder, neulich ist mir dieser schöne Satz aus dem Buch der Sprichwörter untergekommen: Mehr als alles hüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Und ich habe mir dann gedacht, ich könnte mal über die Frage, was ist eigentlich das Herz und was für eine Rolle spielt das in unserem gläubigen Leben, etwas sagen, mit euch bedenken. Und je länger ich darüber nachgedacht habe, desto mehr ist mir aufgegangen, da könnte man eine ganze Serie draus machen. Und das habe ich jetzt vor, über die Frage, was bedeutet eigentlich eine Kultur des Herzens? Immer wieder einzelne Aspekte in den Priesterabenden, zum Beispiel beim heute möchte ich so ein bisschen mit euch nachdenken, was ist überhaupt das Herz und wo kommt es in der Schrift vor? Und zum Beispiel beim nächsten Mal habe ich mir gedacht, das Thema Unterscheidung der Geister, weil das ist was mit unserem Herzen zu tun hat. Wenn man in der Schrift dann mal nachschaut und durchzählt, wie oft das Wort Herz vorkommt, das ist richtig oft. Ich habe es natürlich nicht einzeln gezählt, sondern ich habe es als Suchmaschine in meinem Bibelprogramm. Und nur das Wort Herz kommt, glaube ich, 450 Mal etwa vor. Wenn man es dann noch gebeugt nachschaut, Herzen, Herzes, Herzens, dann kommt es noch einmal knapp 400 Mal vor. Also weit über 800 Mal kommt in der Heiligen Schrift das Wort Herz vor. Weit über 800 Mal. Herausragend in seiner Bedeutung. Mich hat als jemand, der sich mit Philosophie und Theologie beschäftigt, immer schon die Frage beschäftigt, was ist eigentlich der Mensch? Und jetzt habe ich das einmal versucht, in einer Grafik darzustellen und dann zu verorten, was eigentlich wir von unserem Menschenbild her und von der Schrift her meinen, wenn wir sagen Herz. Ja, ich bin nicht so der große Grafiker, also meine jungen Leute, wenn ich das gemacht habe, haben immer gelacht und haben mich eher immer verspottet, weil da waren ein paar Künstler dabei, aber müsst ihr euch mit dem zufrieden geben. Also da ist jetzt einmal so ein Herz, aber wir haben auch andere Dimensionen und ich nehme jetzt einmal die wesentlichen Dimensionen des Menschseins, unser Denken, unser Erkennen. Wir haben einen Leib und meist mit der Leiblichkeit ist auch unser Triebleben verbunden, unser Triebbedürfnis, Essen, Trinken, Schlafen, Sexualität. Wir haben Gefühle, landläufig sagt man, was sagt mein Bauch, was sagen meine Emotionen in der klassischen Anthropologie, die Passiones, die Leidenschaften. Und wir haben einen Willen. Also der Wille beantwortet uns die Frage, was will ich tun, was soll ich tun? Und wir handeln meistens, weil wir was erkannt haben oder aus Gefühl oder Trieb antrieben. Der Wille wird gesteuert entweder vom Denken oder von den Gefühlen, meinen wir, sagen wir. Mancher sagt, ich muss alles denken, ich bin mehr so ein Kopfmensch. Und beschließt dann aus dem Kopf heraus und mancher sagt, na, ich bin mehr so der Bauchtyp und entscheidet mehr aus seinen Emotionen. Aber als Christen wissen wir, wir sind da noch lang nicht am Ende. Wir haben noch diese Dimension, die die Schrift, die die klassische Anthropologie das Herz nennt. Und jetzt, Herz ist ein vieldeutiger Begriff, aber das bedeutet nicht beliebig. Vieldeutig, weil er viele Aspekte hat. Ich möchte mal ein paar aufzeigen. Herz ist irgendwie Wahrnehmung der ganzen Wirklichkeit. Wir nehmen mit dem Herzen die Wirklichkeit als Ganzes wahr oder nicht. Warum sage ich das? Weil der Herz auch biblisch der Sitz dessen ist, was wir Gewissen nennen. Und in diesem deutschen Wort Gewissen, da ist die Vorsilbe G dabei, die hat oft dieses Gesamte im Blick. Gesamt, Gebirge. Ja, es ist nicht nur ein Berg, sondern das Gebirge. Das Gewissen ist oft etwas, was das Ganze zeigt. Also einen Zugang zum Gesamt der Wirklichkeit und das Gewissen weiß irgendwie intuitiv von Natur aus, was wahr und was gut ist. Wir glauben, dass das die Person Mitte ist. Das Herz ist die Person Mitte und da kommt noch einmal der auch vieldeutige Begriff Geist hinzu. Mens im Lateinischen, die klassische Anthropologie, also meint damit nicht einfach nur den Intellektus, nicht den Verstand, sondern es ist fast äquivalent mit Herz oder mit Geist, Seele, die Anima beim aristotelischen Denken, die auch geistbegabt ist, ja, also wahrheitsbegabt, wahrheitsfähig ist. Und da ist schon die Frage dahinter, spricht der Heilige Geist zu unserem Geist, wie der Paulus einmal sagt. Ja, also wie ist das Verhältnis von dem, was da in uns Geist ist? Wir glauben auch, dass das Herz der eigentliche Ort unserer tiefen Entscheidungen ist, unserer Lebensentscheidungen, unseres Ja zur Wirklichkeit, unseres Ja oder Nein zum Anderen. Die Dinge, die wirklich wichtig sind, entscheiden sich im Herzen. Glauben wir von der Anthropologie, biblisch und auch christlicher Anthropologie her. Das Herz ist der Ort, der Denken, Wollen und Fühlen integriert zu einer Einheit macht. Ich zeige nachher noch auf, wie wir eigentlich oft nicht Einheit sind, sondern eher gespalten sind, eher aus dem Denken leben oder eher aus dem Gefühl leben und das manchmal nicht zusammenbringen. Das heile Herz ist der Ort, wo Integration passiert. Und deswegen ist manchmal auch das Wort Herz in unserer eher oberflächlichen medialen Kultur auch ein missverstandener Begriff, weil wir Herz fast immer nur mit Gefühl identifizieren. In einer Kultur, die halt irgendwie Gefühle will und erzeugen will und produzieren und reproduzieren will. Aber das ist nicht gemeint, wenn wir biblisch vom Herz sprechen. Es ist nicht, in einer Bibelstelle heißt es sogar, der Herr gab den Menschen für die Erkenntnis das Herz. Also ein Ort der inneren Einheit von Denken, Fühlen und Wollen. Das Herz ist der Wohnort Gottes, wenn wir ihn einlassen, und deswegen auch der Ort des inneren Betens. Ja, das ist ganz stark bei unseren großen geistlichen Gestalten unseres Glaubens, die Teresa, Johannes vom Kreuz, kleine Therese, auch natürlich andere. Jetzt nähern wir uns 450 Jahre Franz von Sales. Am 24. Januar ist sein Fest, aber wir haben 450 Jahre Geburt von Franz von Sales. Auch ganz stark in Theotimus und so die Frage nach dem Herzen und dem inneren Beten. Dieses Herz, glauben wir als Christen, ist der inneren Heilung, der Wiederherstellung, der Erneuerung bedürftig. Wir werden nachher noch ein paar biblische Stellen aufzeigen. Ich gebe euch ein Herz von Fleisch. Ich nehme das Herz von Stein aus eurer Brust und gebe euch ein Herz von Fleisch. Und ich zeige nachher noch ein paar andere Stellen, wo das bedeutend ist. Und wenn ich vorhin gesagt habe, der Wille wird von Verstand oder Gefühl und Leib hauptsächlich beeinflusst, dann wäre gewissermaßen ein geheiltes Herz der eigentliche Ursprung für unser Wollen, der Antrieb für unser Wollen. Das würde also so aussehen, dass unser wirkliches Wollen aus dem Innersten unseres Herzens kommt. Warum? Weil Wille ist eigentlich das, was, also die Vernunft ist das, was ich gewissermaßen in mich erkennend hineinhole. Der Wille ist das, was ich außerhalb meiner erstrebe. Aber die tiefste Bewegung des Erstrebens, sagt der heilige Thomas, ist Liebe. Ich will. Und Liebe heißt dann noch einmal, ich will, dass du bist, um deinetwillen. Also eigentlich wäre das, was uns antreibt vom innersten Herzen her, als Wille unser Herz in einer heilen Form. Jetzt zeige ich mal, versuche ich auch wieder ein bisschen grafisch aufzuzeigen, ein unerlöstes Herz. Also wir haben ein Ich-Bewusstsein, Jetzt habe ich mal hingeschrieben, ich denke, also bin ich. Ihr wisst alle, dass das ein Zitat von Descartes ist und damit der Anfang der neuzeitlichen Philosophie begründet ist. Warum ist das eine Wende? Ich sage jetzt mal oberflächlich interpretiert, weil der Descartes war eigentlich auch ein frommer Mann und ein gläubiger Mann. Aber oberflächlich interpretiert und schnell hingeschaut, ist auf einmal hier ein Vorrang des Denkens vor dem Sein zu sehen. Auf einmal kommt das Sein, die Wirklichkeit, in die Abhängigkeit des Denkens. Ich denke, also bin ich. Das ist eine Wende, die die ganze Philosophiegeschichte damit gewissermaßen vollzieht. Das ist beim Descartes noch nicht genau so, also auch noch nicht genau so gemeint. Aber von dahin gehen wir ganz stark weg in Richtung einer Subjektivität des Denkens. Ich denke vor dem Sein. Ich denke, also bin ich. Ich will. Beim Nietzsche auch, ne? Der Primat des Wollens. Beim Descartes, also auf jeden Fall der Primat des Ich, der Subjektivität. Und ein unerlöstes Herz ist gewissermaßen korrespondiert mit diesem Ich denke, ich will, ich muss mich durchsetzen, ich muss mich behaupten. Nach Descartes spricht man vom Conatus essendi, also der wichtigste Antrieb des Menschen und der auch legitim ist, ist die Selbstbehauptung. Und das ist eigentlich etwas, was dem Evangelium widerspricht, die Selbstbehauptung. Ja? Ja, jetzt tue ich mal die anderen Dimensionen dahin, dazuordnen, Körper und Gefühl und der Trieb bestimmen das Ich oder der Verstand bestimmen das Ich und das ist irgendwie noch nicht so geklärt und die Frage ist, wie komme ich eigentlich zu einem erneuerten Herzen? Ein ichhaftes Herz hat mit dem erneuerten Herzen noch nicht so wahnsinnig viel zu tun, ja? Das vom Ich, vom Ego aus bestimmt wird. Ich zeige noch einmal ein Beispiel auf. Wenn jemand, ich habe vor Jahren einen Priester kennengelernt, der war wahnsinnig gescheit, ganz viel so vom Denken her, hat die ganze Dogmatik und das Kirchenrecht drauf gehabt, wusste immer, was richtig ist und was sich genau gehört, gesetzmäßig in der Liturgie und überall. Und der war einer, der im Blick auf das Thema Sexualität radikal anfällig war. Also ganz eigenartig, da hast du jemanden, der ist eigentlich, ne, der Kant ist einmal gezeichnet worden, mit einem riesigen Kopf und mit einem ganz kleinen Körper. Und was ich sagen will, wenn der Verstand überdimensioniert ist und gewissermaßen Leiblichkeit und Trieb abgespalten sind, dann kommt eigentlich eine innere Abhängigkeit, eine wechselseitige Abhängigkeit von Denken und Fühlen zustande, die nicht Kontrolle ist. Verstehen Sie, das schlägt um in Unkontrolliertheit und schlägt um in Anfälligkeit für alles Mögliche, was ich halt, also sagen wir mal, ich habe so viel Kontrolle, dass ich eigentlich Sehnsucht habe nach Unkontrolliertem, aber ich bin noch nicht daheim. Und ich meine, das andere ist dann vielleicht das, was mich erlöst, befreit, wenn ich endlich mal unkontrolliert bin. Aber es ist eigentlich nur die Kehrseite der Gefangenschaft. Ja. Und also das ist noch unerlöst. Ähnlich ist es, ich weiß nicht, ob Sie solche Menschen kennen, mir kommen immer wieder mal welche unter, wenn der Verstand abgeblockt ist und ich bin ganz mehr so ein Bauchmensch und ich brauche immer neue Erlebnisse und Gefühle, dann ist es im Grunde dasselbe von der anderen Seite aufgezäumt, dann wird mein Leben am Ende unkontrolliert, vernunftlos und verwahrlost. Das sind nur so zwei Extreme, wo ich einfach mal grafisch versuchen wollte. Jetzt, wenn das Herz erneuert ist, Klammer auf, das ist ein Weg, das ist nicht von jetzt auf nachher. Wir sind getauft, haben den Heiligen Geist empfangen Und der Luther hat mal gesagt, das schöne Wort, das ganze Leben ist eigentlich ein Hineinkriechen in die Taufe. Neugeboren heißt nicht ich, sondern er in mir. Paulus, die Fähigkeit zum Du. Was bedeutet die Fähigkeit zum Du? Die Fähigkeit zum Du bedeutet, ich bin wirklich in der Lage, mich selbst zu überschreiten auf den anderen hin und den anderen wahrzunehmen von seinem Selbstsein her. Wenn ich im Ego bleibe, nehme ich den anderen immer nur unter dem Gesichtspunkt meines Interesses, meiner Brauchbarkeit und meines Nutzens wahr. Wenn ich mit dem Herzen lerne zu denken, zu fühlen, zu wollen, dann kann ich mich auf den anderen so hin überschreiten, dass ich spüre, was der an sich selbst bedeutet und für einen Sinn hat. Und mir zu sagen hat, ohne dass ich es vorher schon weiß und ohne dass ich ihn vorher für mich und meine Zwecke vereinnahmen will. Die Fähigkeit zum Du ist im erneuerten Herzen. Die Vernunft statt bloßer Verstand, das ist ein Begriff, der die Unterscheidung kommt beim Kant, aber natürlich ist sie schon in der klassischen Tradition vorhanden. Vernunft, da steckt im Deutschen das Wort Vernehmen drin. Also Verstand ist irgendwie bloße Logik, bloße verzweckte, auch nicht schlecht, ne? Mit den Dingen umgehen. Aber Vernehmen heißt, ich bin auch im Erkennen ein Empfangender. Die Vernunft, die nicht nur herrscht, sondern auch empfängt und sich geben lässt, vernehmen kann, wahrnehmen kann, empfangen kann. Das ist Vernunft in einem bestimmten philosophischen Sinn, nicht einfach nur rationaler Verstand, Rationalität. Eine abgespaltene Rationalität neigt dazu, auch wieder nur instrumentell zu sein. Also wenn man ein Ziel hat, nehmen wir mal ein ganz dramatisches Beispiel, die Nazis waren richtig böse und richtig grausame Verbrecher, und wenn mein Ziel ist, ich will alle Juden umbringen, dann haben die eine perfekte Rationalität angewendet, die nur im Dienst des Ego ist, der den anderen vernichten will. Aber da ist nicht Wahrnehmung des anderen als anderen in seiner Unterschiedenheit von mir, der mir was zu sagen und zu geben hat. Das Ich-Bewusstsein in einem Menschen, dessen Herzen erneuert ist, ist ein- und untergeordnet. Ist da, ich weiß auch noch, wer ich bin, aber ich glaube nicht, dass das von meinem Ego das Heil der Welt abhängt. Integration, das habe ich gerade schon gesagt, von Erkennen, Wollen und Fühlen, und jetzt Geist und Heiliger Geist wirken ineinander, glauben wir. Wir glauben, dass es möglich ist, dass der Heilige Geist so in uns wohnt, dass er uns immer mehr durchdringt. Aber jetzt kann man auch, der Paulus nimmt manchmal das Bild, dass das Herz des Menschen ein Tempel ist, oder wir haben auch in der Geschichte, dass es ein Haus ist, oder ich werde auch auf das Thema Garten eingehen. Das heißt, wenn wir beim Bild des Hauses bleiben, das Herz ist vielfältig, hat viele Stöcke, viele Kammern, viele Fenster. Habe ich noch Leichen im Keller, für die ich meine Energie brauche, dass ich das zuhalte? Oder ist das Haus schon durch und durch durchwirkt vom Heiligen Geist? Oder ist es eine dunkle Kneipe, wo alle Fenster zu sind und das Ganze ist verraucht und ver irgendwas? Also der Weg der Heilwerdung bedeutet der Weg des immer mehr durchdrungen Werdens des eigenen Herzens vom Heiligen Geist. Und dann Fähigkeit zur Transzendenz habe ich jetzt hingeschrieben, vertikal und horizontal, also das Horizontale ist die Fähigkeit zum Du des anderen, die vertikale Fähigkeit zur Transzendenz ist die Fähigkeit, mit Gott zu kommunizieren. Wenn wir vom Paradies sprechen, dann glauben wir, dass das, was die Bibel in diesen Bildern schreibt, eine völlig selbstverständliche Herz-zu-Herz-Kommunikation mit Gott war. Und die Sünde bricht es und veräußerlicht diese Kommunikation. Der Mensch muss sich verstecken oder versteckt sich vor Gott und nachher, wenn er aus dem Paradies draußen ist, macht er ihm noch so Röcke und so, aber er ist keiner mehr, der von Herz zu Herz mit ihm kommuniziert. Ja? Dann werden die gewissermaßen die Dimensionen in sich einig, das ist jetzt auch sehr schematisch, geeint. Integration, wissen Sie, wenn ich manchmal an den Papst Franziskus denke und seine Sachen lese und studiere, dann habe ich als Theologe und Philosoph schon manchmal so meine Fragen. Aber was mich an ihm wirklich beeindruckt und immer wieder versöhnt, ich glaube, der ist echt. Ein wirklicher Mensch des Herzens ist echt. Bei dem stimmt es irgendwie. Der hat erstens keine Angst, glaube ich, und ich glaube wirklich, dass er ein Beter ist und dass er tief verbunden mit Christus lebt. Das ist das, was meine Fragen dann kleiner werden lässt. Ne? Offen für immer neu begegnende Wirklichkeit. Okay, so das mal, was ich glaube, was man über Herz sagen kann und sagen soll. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Ich habe im Laufe der letzten Woche darüber nachgedacht. Und jetzt habe ich noch Folien über das Thema das Herz des Menschen biblisch, und zwar 3 Stück. Einfach ein paar von diesen über 800, ein paar ausgewählte Stellen auf 3 Folien. Hier die erste Folie, das Herz biblisch als Zentrum von allem. Es läuft auf die These raus, das Herz ist der eigentliche Ort, wo der Kampf stattfindet, wo die Erneuerung stattfindet, wo Heilung stattfindet. Ich, der Herr, erforsche das Herz, sagt der Prophet Jeremia, und prüfe die Nieren, um jedem zu vergelten, wie es sein Verhalten verdient, entsprechend der Frucht seiner Taten. Gott schaut dir ins Herz. Gott schaut nicht so sehr, was hat er jetzt alles gemacht. Das könnte er auch nochmal aus einem egozentrischen Interesse gemacht haben, sondern Gott schaut auf dein Herz. Denn wo dein Schatz ist, im Lukas-Evangelium Jesus, da ist auch dein Herz. Was ist dir das Allerwichtigste in deinem Leben? Das sieht Gott. Wo ist dein Schatz? Ist es deine tolle Bibliothek? Bei mir vielleicht. Ist es dein Hund? Weiß ich was? Sind es deine Freunde? Wo dein Schatz ist, da ist dein Herz. Ist es der Herr. Römer. Beim Paulus entscheidet sich an, wer mit dem Herzen glaubt und mit dem Mund bekennt, wird Gerechtigkeit und Heil erlangen. Davor steht, glaube ich, noch, wer mit dem Herzen glaubt, Jesus ist Kyrios, und mit dem Mund bekennt, der ist von den Toten auferstanden. Der wird gerettet werden. Also wenn du im Herzen glaubst, Jesus ist Kyrios, der Herr in deinem Herzen, nicht der andere Kyrios, der Kaiser, dann wirst du gerettet werden. Also von dem hängt die Rettung ab, wen du im Herzen hast. Ja, das kennen wir alle im Deuteronomium, Jesus zitiert es wieder, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben mit ganzem Herzen. Und alles, was danach kommt, ist im Prinzip eine Wiederholung dessen, was da gesagt ist. Mit deinem Verstand, mit deiner ganzen Seele und so weiter. Das Herz biblisch ambivalent, also in seiner Gebrochenheit, kennt die Bibel natürlich auch. Die Toren haben ihr Herz auf der Zunge, die Weisen haben ihre Zunge im Herzen. Schön, gell? Sagt der Jesus Sirach. Also die schnell gescheit daherreden, gell? Sind vielleicht die Toren. Die Wurzel der Pläne ist das Herz. 4 Reiser wachsen daraus hervor, Gutes und Böses, Leben und Tod. Also, wenn dein Herz in einem bestimmten Zustand ist, kann das den Tod bedeuten. Mehr als alles hüte dein Herz, von ihm geht das Leben aus. Arglistig und ohne Gleichen ist das Herz und unverbesserlich, sagt der Jeremia. Wer kann es ergründen? Wer kann es ergründen? Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, sagt Jesus. Aber sein Herz ist weit weg von mir. Straffes Urteil. Und dann sagt Jesus im selben Kapitel im Matthäusevangelium, also da geht es, glaube ich, um die Reinigungsvorschriften und so, ob man sich jetzt da waschen muss und die Sachen sauber machen muss. Und Jesus sagt dann, aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugen, Aussagen und Verleumdungen. Es beginnt alles in unserem Herzen. Da sagte er zu ihnen, Streit mit den Pharisäern, ihr redet den Leuten ein, dass ihr gerecht seid, aber Gott kennt euer Herz. Was für die Menschen großartig ist, ist in den Augen Gottes ein Gräuel. Schon, gell, wir schließen uns schon gern dem an, was in der Welt großartig ist und hoffen, dass die uns sehen, die Großartigen. Es ist nicht alles automatisch in den Augen Gottes gut. Vieles davon ist ein Gräuel. Und das ist ein ganz entscheidender Satz im Römerbrief. Sie haben Gott erkannt. Da geht es um die ganze Frage der Rechtfertigung. Was macht den Menschen recht vor Gott? Und eigentlich sind alle zu verurteilen, weil es gibt eine Art natürliche Fähigkeit zur Gotteserkenntnis im Menschen. Und Paulus sagt jetzt, aber sie sind unentschuldbar, alle. Sie haben Gott erkannt, ihn nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt. Und dann verfielen sie in ihrem Denken der Nichtigkeit und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Eigentlich kann man von dort her aus das ganze Thema Folge der Erbsünde begründen. Da kommt dann noch ein Rattenschwanz von Folgen, was mit dem unverständigen Herz und seiner Verfinsterung alles passiert. Und jetzt das Herz biblisch neu und erlöst, auch wieder im Alten Testament, die Stelle habe ich vorhin schon zitiert. Nee, das ist Jeremia, die Ezechiel habe ich zitiert. Ich gebe ihnen ein Herz, damit sie erkennen, dass ich der Herr bin. Sie werden mein Volk sein und ich werde ihr Gott sein, denn sie werden mit ganzem Herzen zu mir umkehren. Stelle von bei Jeremia. Ich schenke euch ein neues Herz, sagt der Prophet Ezechiel, und lege einen neuen Geist in euch. Ich nehme das Herz von Stein aus eurer Brust und gebe euch ein Herz von Fleisch. Interessant finde ich hier, dass hier das Wort Fleisch mal positive Bedeutung hat. Fast immer in der Schrift hat, wenn Fleisch kommt, negative Bedeutung. Hier ist es aber stets, glaube ich, eher für die Beweglichkeit, die Offenheit des Herzens auf Gott hin, mitten in dieser körperlichen Verfassung. Selig, die ein reines Herz haben. Sie werden Gott schauen. Die Hoffnung lässt nicht zugrunde gehen, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Er ist es auch, der uns sein Siegel aufgedrückt hat und als ersten Anteil am verheißenen Geist Heil den Geist in unser Herz. Dass wir den Geist in unserem Herzen haben, ist es. Daran erkennen wir, dass wir im Heil sind. Die Frage ist, erkennen wir, dass wir den Heiligen Geist in unserem Herzen haben? Das ist eher das Problem. Ja? Deswegen Unterscheidung der Geister. Weil ihr aber Söhne seid, das ist für mich eine der wichtigsten Stellen, weil ihr Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unser Herz, den Geist, der ruft, Abba, Vater. Also der Heilige Geist wirkt in uns, dass wir Gott mit Vater anreden dürfen und es nicht nur einfach tun mit den Lippen, sondern es auch existenziell meinen. Wissen wir, meinen wir, vollziehen wir schon, Gott, du bist wirklich Vater. Ich bin bei dir daheim, da kann nichts passieren. Das wirkt der Geist in uns. Und ich bin sicher, je tiefer er das wirkt, desto aufrichtiger, echter sagen wir das. Ich habe ein paar Menschen kennengelernt, ältere, weise Herren und eine Dame, wo ich das Gefühl gehabt habe, übrigens auch der Papst Benedikt bei seiner letzten Begegnung war auch so einer, nur als Beispiel. Wie ein Kind. Wie ein Kind. Was seine Frömmigkeit angeht. Gell? Dieser Intellekt. Und du sprichst mit ihm über Gott und wie ein Kind. Ganz schön. Also da spürt man irgendwie, was der Paulus da sagen will. Ne? Okay. Kultur des Herzens, wir sind auf der Zielgeraden. Die Grundthese, habe ich schon gesagt, Gottes liebende Zuwendung bis zu Jesu Tod am Kreuz ist ein Ringen um das Herz des Menschen. Einzeln und in Gemeinschaft. Warum sage ich in Gemeinschaft? Weil wir in der Apostelgeschichte zum Beispiel lesen, wir sollen ein reines Herz erlangen, aber miteinander ein Herz und eine Seele sein. Und wir beten jedes Mal im dritten Hochgebet, dass Gott erfüllen möge, dass wir ein Leib und ein Geist sind. In Christus, das ist ein Zitat aus dem Epheserbrief. Die ganze Schrift kann unter diesem Blick gedeutet werden, Gott schenkt uns sein Herz bis zur Lanze am Kreuz, kriegt er unseres. Bekommt er dafür unser Herz. Hans-Urs von Balthasar nennt dieses Ringen Gottes und die Frage nach, gibt der Mensch die rechte Antwort, eine Theodramatik. Also er hat im Hintergrund das Bild vom Theater, vom Drama und Gott und das Drama handelt um die Frage, Gott gibt sein Herz, gibt der Mensch sein Herz zurück. Unser Herz ist der am meisten umkämpfte Ort der Welt. Wenn Sie fragen, wo entscheidet sich der Glaube? In Ihrem Herzen, in meinem Herzen, im Herzen der christlichen Gemeinschaft. Das Herz ist der am meisten umkämpfte Ort der Welt. In dem Thema Unterscheidung der Geister möchte ich mit euch darüber nachdenken, wer da alles mitkämpft. Oder daher ist es für uns elementar wichtig, eine Kultur des Herzens als eine Kultur der Unterscheidung der Geister. Unsere größte Versuchung, glaube ich, das egoistische Ich will leben lassen und so aussehen lassen, als wäre es doch ein Christ. Das ist unsere größte Versuchung. Mein Ego irgendwie doch leben lassen und es so hinkriegen, als wäre es doch ein Christ. Aber da ist der Herr Jesus auch ziemlich radikal und sagt, wer sein Leben gewinnen will, ich will, wird es verlieren. Wer mich in sein Herz hineinlässt und regieren lässt, der wird es gewinnen. Heißt Abstieg vom Thron, auch für uns. Das heißt nicht sterben wollen. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Kultur des Herzens, warum nenne ich das Kultur des Herzens? Wenn das Herz ein Garten Eden der Begegnung mit Gott ist, er erinnert euch an den Anfang des Vortrags von Johannes Hartl, das Herz, das Bild des Gartens als Ort der Begegnung, das Herz als innerer Garten, dann wissen wir, jeder, der was mit dem Garten zu tun hat, der Generalvikar weiß das, der ist ein großer Gärtner, haben wir schon mal gesehen, jeder Garten braucht Pflege. Und das Problem ist, das Unkraut, das wächst von allein. Wenn wir nichts tun, dann wuchert das Unkraut. Und der gescheiter Garten braucht Pflege. Deswegen Kultur des Herzens. Alles wirklich echte, schöne, tiefe leuchtet von innen her. Alle echte Erneuerung geschieht von innen her. Meine Lieben, wenn das stimmt, was ich sage, dann können wir an den Strukturschrauben der Kirche noch so lang rumdrehen und unsere Diözese noch so toll organisieren. Wenn das nicht der Kern ist, vergiss es. Dann lohnt uns der Herrgott nicht, dass wir so toll organisiert haben. Die Wandlung des Herzens geht in der Regel langsam und ist durch immer neue Prozesse von Sterben und Auferstehen. Das ist jetzt der Schluss. Also ich will nur sagen, das geht nicht, also ne, wir sind getauft und ab jetzt ist alles in Ordnung, sondern in den ignatianischen Exerzitien steht, glaube ich, einmal drin, dass der Heilige Geist, also wie ein Arbeiter, modo laborens steht da, glaube ich, wie ein Arbeiter so in uns da irgendwie knetet und wirkt und kämpft, dass das alles endlich irgendwie sauber wird, vernünftig wird, liebesfähig wird, sowas.